Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Asta Trawull. Schönen guten Abend. Kaum ein aktuelles Sportereignis an diesem letzten Sonntag des Jahres 2020, aber die Vierschanzentournee der Skispringer ist natürlich schon Gesprächsthema, auch bei uns gleich zu Beginn dieser Sendung. Österreichs Sportdirektor Mario Stecher gibt's hier im Interview vor einer außergewöhnlichen Tournee. Außerdem fragen wir, was aus Thomas Bachs Agenda 2020 geworden ist und was bleibt. Nächsten März will der IOC-Präsident ja wiedergewählt werden. Und im Turnen gibt es angesichts der Missbrauchsvorwürfe die Diskussion, dass Mindestalter der Athletinnen raufzusetzen. Ergibt das Sinn? Hinterfragen wir gleich im Verlauf dieser Sendung. Schön, dass Sie zuhören. Nach den festlichen Weihnachtstagen bauen wie immer die internationalen Skispringer die sportliche Brücke zwischen den Tagen mit Wettbewerben im ablaufenden und zum Auftakt des neuen Jahres. Mit dem Qualifikationsspringen in Oberstdorf startet morgen traditionell die Vierschanzentournee, bevor es dann weitergeht nach Garmisch-Partenkirchen und über die Grenze ins österreichische Innsbruck und dann zum Abschluss nach Bischofshofen. Die Schauplätze sind die altbewährten, aber ansonsten wird vieles anders sein in Corona-Pandemie-Zeiten. Figuren statt hunderttausende Zuschauer, Abstand statt Party und welche Athleten überhaupt starten dürfen oder wegen eines positiven Tests doch pausieren müssen, ist auch noch offen. Deswegen ist auch für Martin Thiel eine sportliche Einschätzung nicht ganz so sicher, nur sicher ist:
Karl Geiger hat rechtzeitig vor der Tournee die häusliche Quarantäne verlassen. Der 27-jährige Oberstdorfer war immer symptomfrei und fühlt sich gut. Sollte ein PCR-Test, der heute Vormittag gemacht wurde, negativ sein, steht einem Start bei der Vierschanzentournee nichts mehr im Wege, so ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes. Für Karl Geiger gehen damit aufregende Tage zu Ende. Am 11. Dezember wurde er Skiflug-Weltmeister. 3 Tage später brachte seine Frau Tochter Luisa zur Welt und nochmal 3 Tage später, am 16.12., wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Seither war er in Quarantäne. Geiger hatte den letzten Weltcup in Engelberg vor Weihnachten verpasst und konnte auch keine Trainingssprünge absolvieren. Lediglich Kraft- und Fitnesstraining war zu Hause möglich. Allerdings kennt der Oberstdorfer seine Heimschanze gut und hofft, schnell wieder reinzufinden. Neben Karl Geiger führt vor allem Markus Eisenbichler das DSV-Team an. Der Weltmeister von der Großschanze ist in Topform und zählt zu den Favoriten auf den Gesamtsieg. Für das Auftaktspringen in Oberstdorf am Montag sind insgesamt 12 deutsche Springer nominiert.
Es wird eine außergewöhnliche Tournee, eine komplett andere, aber dennoch attraktive. Da ist sich der Skisprungrenndirektor des Weltverbandes FIS sicher. Bei uns im Sportgespräch betont Sandro Pertile:
Natürlich werden wir ohne Fans an der Schanze eine komplett andere Vierschanzentournee erleben, aber wir glauben fest daran, dass wir trotzdem ein großartiges TV-Produkt in die Wohnzimmer liefern können.
A great product for all our TV spectators.
Das Fernsehprodukt wird also gut, verspricht Sandro Pertile. Was aber sagt Österreichs Skisprung-Sportdirektor Mario Stecher? Gerade Innsbruck gilt ja als Hexenkessel, was die Begeisterung und den Einfluss der Fans anbelangt. Die fehlen jetzt ja nun.
Ja, die Fans haben natürlich immer eine sehr, sehr große Rolle. Und natürlich ist auch das Duell Deutschland-Österreich gerade am Bergisel immer eines, das sehr, sehr hoch kocht. Und diese Atmosphäre fehlt natürlich in diesem Jahr komplett. Allerdings bin ich überzeugt davon, dass sie die Springer intern auch sicherlich motivieren werden auch mit dieser Situation, die jetzt doch schon seit Anbeginn der Saison vorherrscht, dass sie zu motivieren imstande sind. Und daher bin ich überzeugt davon, dass wir gute Sprünge, gute Flüge schlussendlich zeigen können.
Woher könnte denn die Motivation jetzt kommen? Was denken Sie?
Ja, ich denke doch, dass von Haus aus die Tournee, die Vierschanzentournee, Motivation genug sein muss und sollte. Und natürlich die Athleten für sich selbst wissen, um was es da geht. Es ist eines der Highlights in der Saison und so ist es natürlich auch für die Deutschen und für die österreichischen Skispringer.
Über allem steht natürlich die Corona-Pandemie. Allein im österreichischen Team 8 Fälle, Trainer und fast alle Top-Springer betroffen. Zunächst die Frage, wie geht es inzwischen allen und wie sehr sind sie beeinträchtigt von den Erkrankungen?
Ja, Gott sei Dank haben unsere Athleten die Erkrankung in dem Sinn sehr, sehr gut überstanden. Natürlich hat es am Beginn der Krankheit ein bisschen an Kraft gefehlt. Das haben wir jetzt hoffentlich übertaucht und wir sehen eigentlich einer guten Vierschanzentournee entgegen.
Die Infektionen hatten insofern ja doch auch ein Nachspiel, als dass Co-Trainer Robert Treitinger entlassen wurde, weil er sich nicht an Hygienevorgaben gehalten habe. Er selbst gab mangelnde Sensibilität zu, wehrte sich aber gegen den Vorwurf der Rücksichtslosigkeit. Teammitglieder haben sich inzwischen für den erfolgreichen und geschätzten Co-Trainer ausgesprochen. Wie zerfahren ist die Situation im Team jetzt?
Ja, ich glaube, da muss man schon hinzufügen, dass es einfach nur ein Anliegen war der Athleten, dem Verband gegenüber, dass die Aufstellung innerhalb der Mannschaft einfach sichergestellt wird. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen, in dem Sinn einfach, dass Andi Witterzl wirklich die kompletten sportlichen Agenten jetzt wieder über hat, dass mit Daniel Fettner nicht nur die Medienbetreuer stattfindet, sondern auch das Rundherum, also die Organisation der einzelnen Wettkämpfe, die Organisation der einzelnen Trainingskurse eben. Das geht jetzt über den Daniel Fetten und damit sind wir intern wieder sehr, sehr gut aufgestellt und damit sind auch die Athleten wieder sehr zufrieden.
Was sagen Sie im Nachhinein? War die Entscheidung korrekt oder zu hart?
Ich glaube, wenn man sich an gewisse Vorgaben nicht haltet, dann braucht man nicht darüber zu diskutieren. Das gehört natürlich auch geahndet und in diesem Fall war es sicherlich die richtige Entscheidung.
So ein Team sei wie ein Puzzle, wie ein Puzzlespiel, betonten die Skispringer. Wenn nun ein bedeutendes Teil fehle, könnte sich das erfolgsmindernd auswirken. Sehen Sie diesen Nachteil?
Nein, den Nachteil sehe ich absolut nicht, weil wir eben, wie schon gesagt, das Team wieder so aufgestellt haben, dass es funktionieren kann und sicherlich auch wird.
Was ist also Ihre sportliche Erwartung bei dieser Tournee für das österreichische Team?
Eines muss man schon ganz klar sagen, also mit diesen Problemen jetzt am Beginn der Saison sind wir sicherlich nicht als Favoriten zu erachten. Also da sind andere Nationen ganz vorne dabei, unter anderem in Norwegen mit Halvor Egner Granerud. Natürlich die Deutschen mit jetzt Gott sei Dank auch wieder genesen mit Karl Geigner, mit einem Markus Eisenbichler. Und wir sind in Lauerposition, wir haben einige sehr gute Springer mit an Bord. Und da hofft man natürlich, dass wir dann ganz vorne mit dabei sein können.
Ist Ihnen so eine Rolle lieber als die Favoritenrolle?
Wenn man Favorit ist, dann zeigt es einfach, dass man über die Saison weg schon enorm gute Ergebnisse eingefahren hat. Natürlich wäre mir diese Situation natürlich um einiges lieber. Aber trotzdem, wir können jetzt ruhig drauf losspringen, können einfach uns auf unsere Leistungsfähigkeit selbst einfach verlassen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das die Jungs in sehr gute Leistungen ummünzen werden.
Sie reden von Jungs und Männern, logischerweise, Mario Stecher. Wann wird es denn eigentlich eine Vierschanzentournee auch für die Skispringerinnen geben?
Ja, ich glaube, dahingehend sind schon Vorgespräche einfach unter den Tourneeveranstaltungen da. Natürlich bedarf es noch einiger Arbeit und einiger Vorarbeit. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir in geraumer Zeit auch da die Möglichkeit finden werden, dass wir für die Damen auch eine ähnlich große Veranstaltung einfach an Land ziehen werden und auf jeden Fall diese Leistungen, die sehr, sehr guten Leistungen der Damen auch honorieren werden zum Schluss.
FIS-Skisprung-Renndirektor Pertile sagte uns, dazu müsste es aber endlich mal eine Bewerbung aus Deutschland oder Österreich geben.
Of course, before to move into a discussion, we need a
Natürlich brauchen wir eine Bewerbung eines nationalen Skiverbands, bevor wir die Diskussion beginnen. Das ist die Grundlage unserer Regularien. Wir warten immer noch auf ein konkretes Interesse des deutschen und österreichischen Skiverbands, was dieses Thema angeht. Wir sind für alle Optionen offen, aber der erste Schritt müsste sein, dass etwas Schriftliches eingereicht wird, eine Bewerbung der jeweiligen nationalen Verbände.
Ja, das ist ja eine durchaus deutliche Aufforderung an die beiden Gastgeberländer Deutschland und Österreich. Mario Stecher, wann kommt denn eine solche Bewerbung wohl?
Ja, es geht natürlich immer nur Hand in Hand. Also sehr wohl ist auch die FIS darauf anzusprechen, dass natürlich dieser Bewerb in Zukunft über die Bühne gehen kann. Auch als österreichischer Skiverband, eines ist ganz klar, es geht dann auch immer um Fernsehverträge. Und wenn schlussendlich der österreichische und sicherlich auch der deutsche Skiverband aus so einer Situation heraus zumindest deckungsgleich herausgehen können, dann sind wir sicher die Letzten, die was gegen so eine Veranstaltung sind. Im Gegensatz, wir sind sehr, sehr dafür und hoffen natürlich, dass wir in Zukunft das auch schaffen können.
War Ihnen denn überhaupt bewusst, dass erst eine Bewerbung erfolgen muss für eine Veranstaltung, die ja erst noch aus der Taufe gehoben werden muss?
Es ist immer ganz klar, die FIS schickt natürlich aus, schickt Anfragen an die Verbände aus, ob überhaupt Veranstaltungen möglich sind, ob Interesse besteht. Und dahingehend muss natürlich auch seitens der FIS dann die Frage kommen, ob das schlussendlich überhaupt möglich ist, bei einer Tournee mitzuspringen.
Und dieses Interesse hat es seitens des österreichischen und auch des deutschen Verbandes schon gegeben?
Seitens des deutschen und seitens des österreichischen Skiverbands bin ich überzeugt davon, dass die Interessen da sind. Natürlich muss die Zeit dann schlussendlich auch reif sein, müssen natürlich auch diese Verträge im Prinzip so gestaltet werden, dass es, wie gesagt, sich rundherum für alle zufriedenstellend ausgeht.
Sagte hier im Deutschlandfunk Mario Stecher, Österreichs Sportdirektor Skispringen. Und dieses Gespräch haben wir vorhin aufgezeichnet. Und auch das Sportgespräch mit FIS-Direktor Sandro Pertile gibt es schon auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Hier im Programm hören Sie das dann heute Abend ab 23.30 Uhr oder auch vorher schon als Podcast. Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat Christian Groß offiziell als neuen Trainer bestätigt. Der Schweizer soll den Tabellenletzten vor dem Abstieg bewahren. Groß wurde inzwischen bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Jan Wochner.
Große Aufbruchstimmung konnte Christian Groß bei seiner offiziellen Vorstellung auf Schalke nicht vermitteln. Der 66-Jährige präsentierte sich sehr zurückhaltend, vorsichtig und bedächtig in seinen Äußerungen. Es gebe viel zu tun, er wolle das jetzt anpacken, sagte der Schweizer Trainer immerhin. Sein Vertrag auf Schalke läuft bis zum Saisonende. Nur einmal wagte sich Groß dann doch ein wenig aus der Deckung, verriet, dass sein Glücksbringer ein Heizahn ist, den er bei sich trage. Ein passendes Symbol, denn auf Schalke brauche es jetzt auch die positive Aggressivität. Der Verein ist abgeschlagener Tabellenletzter der Bundesliga. Groß soll den Verein in den kommenden Monaten vor dem Abstieg in die zweite Liga retten.
Sportlerinnen und Sportler stecken normalerweise in einem festen Zyklus aus Training und sportlichen Großereignissen. Diese Regelmäßigkeit bestimmt ihren Alltag, alles andere im Leben fügt sich in diesen Rhythmus. Doch im Corona-Jahr geriet vieles aus den Fugen. Die AthletInnen fanden so Zeit, auch ihre Rollen im Sportsystem neu zu bewerten und ihre Stimmen zu erheben. Marina Schweizer bezeichnet 2020 deshalb auch als das Jahr des Aufstiegs der Athleten.
Keine Olympischen Spiele, keine Paralympics, keine Fußball-EM. Sportlich ist 2020 ein Jahr des Stillstands für viele Athleten.
Wegen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus wird ein weiteres Sportgroßereignis abgesagt. Die Olympischen Spiele von Tokio werden ins Jahr 2021 verschoben.
Kein Training, keine Wettkämpfe, teilweise mehrere Monate lang. Dennoch, die Athletinnen und Athleten bewegt einiges. Während sich die olympischen Topfunktionäre lange vor einer Olympiaverschiebung zieren, nehmen das Wort Absage ausgerechnet diejenigen in den Mund, deren Lebensplanung davon durcheinandergewirbelt wird.
Ich habe für mich schon eine Entscheidung getroffen. Ich werde in diesem Sommer zum vorgesehenen Zeitraum nicht an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen.
Kündigt der Fechter Max Hartung im ZDF-Sportstudio an. Tage bevor sich das IOC zu einer Entscheidung durchringt. Subtil erinnert der Athletensprecher die Olympia-Entscheider an das olympische Wertekorsett, das sie für sich beanspruchen.
Vor allem mache ich mir natürlich Gedanken, wie ich als Sportler dazu beitragen kann mit meinem Verhalten, dass diese Krise schnell vorbeigeht. Und ich denke, das kann ich am besten, wenn ich in dem Moment jetzt Haltung zeige und versuche, das Richtige zu tun. Und das kann ich nicht, wenn ich versuche, auf Teufel komm raus, weiter zu trainieren. Und deswegen ist der Termin in meinen Augen diesen Sommer nicht haltbar.
2020 wird für viele von Ihnen das Jahr der Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist. Wie selten zuvor geht es für Athleten auf der ganzen Welt um die Sicherheit von Leib und Leben. Und das bei weitem nicht nur wegen der Pandemie.
Safe, Navid Afghari.
Fleht der Ringer Frank Stäbler in die Kamera. Der dreimalige Weltmeister setzt sich wie viele internationale Athleten für seinen Sportkameraden Navid Afghari ein. Dieser soll bei einer Demonstration einen Beamten erstochen haben. Die iranische Justiz spricht von einem Geständnis. Nach Informationen von Menschenrechtsorganisationen wurde das aber unter Folter erzwungen.
We'll fight together. Wir kämpfen zusammen für Gerechtigkeit. Für Navid und seine Familie. Ich bete für ihn.
I pray for him.
Athletinnen und Athleten fordern den Weltringerverband und das IOC dazu auf, sich beim iranischen Regime für Afghari einzusetzen. Am Ende hilft aller Einsatz nichts. Navid Afghari wird im Iran hingerichtet, mit 27 Jahren. Einen Olympia-Ausschluss des Iran möchte das IOC nicht. Die Stimme der Athleten bleibt laut, auch im Kampf gegen Rassismus.
Viele Menschen sehen es nicht, weil es sie selbst nicht betrifft, dass Rassismus immer noch eine Sache ist.
Die deutsche Basketballerin Satu Sabali im April im Deutschlandfunk. Sie spielt in der amerikanischen Profiliga WNBA. Im August kommt es in den USA zum vorübergehenden Wettkampfboykott. Wenige Tage nach Polizeischüssen auf den schwarzen Amerikaner Jacob Blake stellen sich BasketballerInnen, Baseballer, Fußball-, Tennis- und Footballspieler gegen Polizeigewalt und Rassismus. Sie nutzen ihre Prominenz, um auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam zu machen. Mit einer öffentlich zur Schau gestellten Solidarisierung bekämen Sportlerinnen und Sportler bei Olympischen Spielen Stand jetzt ein Problem. Die Regel 50 der IOC-Charta verbietet politische Demonstrationen im Umfeld des Wettkampfs. Dem Dachverband geht es um die politische Neutralität des Sports.
Diese Regel muss modifiziert werden.
Fordern der amerikanische Leichtathlet Christian Taylor und Athletenvertretungen weltweit.
Weil wir glauben, dass die Regel 50 unsere Menschenrechte auf die Probe stellt und Athletinnen und Athleten das Recht dazu haben, friedlich zu protestieren.
Einen ersten Erfolg gibt es. Das IOC gibt sich inzwischen offen für eine Anpassung der Regel. Ihre laute politische Stimme erheben Athletinnen und Athleten auch in Belarus. Über 1000 Vertreter des belarussischen Sports unterschreiben eine Erklärung gegen den Präsidenten und für Neuwahlen. Machthaber Lukaschenko ist gleichzeitig Chef des Nationalen Olympischen Komitees. Athleten aus vielen Ländern solidarisieren sich mit den belarussischen Sportlern, die wie tausende andere die Repressionen zu spüren bekommen. Wieder die Forderung ans IOC: tut etwas.
Niemand verlangt vom IOC, Diktaturen in lupenreine Demokratien zu verwandeln,
sagt Maximilian Klein von Athleten Deutschland.
Aber das IOC hat eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht und eine menschenrechtliche Verantwortung in seinem Wirkungskreis, besonders natürlich auch gegenüber seinen Athletinnen und Athleten. Und deshalb muss jetzt gehandelt werden. Das IOC muss sich schützend vor die Athletinnen und Athleten stellen.
Im Dezember suspendiert das IOC Alexander Lukaschenko von allen olympischen Aktivitäten. Und am Ende des Jahres ist Corona wieder großes Thema für Profisportler. In vielen Profi- und Nationalmannschaften hat es inzwischen Corona-Fälle gegeben. Internationale Reisen werden auch da als Risiko angesehen. Im Januar soll dennoch die Handball-WM in Ägypten ausgetragen werden, zur Hochzeit des Pandemiegeschehens. Handballnationalspieler Patrick Wienzek bringt seine Meinung dazu klar zum Ausdruck.
Na gut, wenn meine persönliche Meinung zählen würde, dann würde ich natürlich die WM nicht spielen. Also ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit. Und ich glaube, das vergessen leider einige Leute ganz schnell. Wir sind diejenigen, die auf der Platte stehen. Und ja, wir werden leider in so Gesprächen nie eingeführt, ob es sinnvoll ist oder nicht.
Wienzek sagt schließlich seine WM-Teilnahme ab. Er wolle in der Pandemie seine Familie nicht für einen ganzen Monat alleine lassen. Ihm folgen weitere Nationalspieler. Sie setzen damit ihr Zeichen. Am Ende des Jahres 2020 sind die kommenden Aufgaben klar für Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland.
Es ist sicherlich eine Herausforderung, diesen Schritt zu gehen, von eine Stimme zu haben und gehört zu werden, zu tatsächlich mitzubestimmen.
Die ersten Werkzeuge haben sich viele Athletinnen und Athleten in diesem Pandemiejahr selbst in die Hand gegeben.
Einer, der gerne von mündigen Athleten spricht, aber damit seine sehr eigene Vorstellung verbindet, ist Thomas Bach. Nächstes Jahr im März steht der IOC-Präsident zur Wiederwahl. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht, aber Kritik an Bachs Führungsstil. Zu zögerlich habe er mit den japanischen Olympia-Organisatoren angesichts der Corona-Pandemie reagiert. Auch seine Haltung angesichts der Menschenrechtsverletzungen in China, da finden ja die nächsten Winterspiele 2022 statt, wird angeprangert. Ebenso wie der Umgang des IOC im russischen Dopingskandal, um nur einige Punkte zu nennen. Bianca Schreiber-Rietig beschäftigt sich seit Jahren mit der internationalen Sportpolitik und sie habe ich vor dieser Sendung gefragt, ob Thomas Bach gerade auch nach den Ereignissen in diesem Jahr noch der richtige, der zeitgemäße Präsident sein kann.
Die Frage, glaube ich, stellt sich nicht momentan. Ich glaube, er wird daran gemessen werden, wie er diese Pandemiefolgen bewältigen wird. Und bisher hat er sich ja immer durch Zaudern und Zögern ausgezeichnet. Ich glaube, das kann er sich diesmal nicht leisten. Also wenn er das gut meistert, warum sollen sie ihn nicht wählen?
Gerade hat Bach ja eine Bilanz seiner Agenda 2020 vorgelegt. Laut IOC-Angaben wurden die darin aufgezeigten Reformen des Olympischen Programms und Vergabeverfahrens zu 85% umgesetzt. Können Sie das nachvollziehen?
Nee, irgendwie nicht. Ich kann einiges nachvollziehen, aber vieles nicht. Also es wurden ja damals in Monaco 2013, ich glaube, es waren 40 Reformvorschläge für diese Agenda 2020 vorgestellt. Es ist eingelöst worden, beispielsweise, dass jetzt in Paris, glaube ich, soll das sein, dass gleich viele Männer und Frauen starten. Die Athletenzahlen sollen reduziert werden. Dazu analog die Olympiabetten im Olympischen Dorf. Aber das sind alles so Kleinigkeiten. Zum Beispiel bei den Host-City-Verträgen, da sehe ich noch großen Nachholbedarf. Eigentlich sollte diese Agenda ja schon 2020, also jetzt für Tokio, greifen. Das hat nicht geklappt. Die Kostenexplosionen einzudämmen hat auch nicht geklappt. Die sind schon bei 16 Milliarden. Das sind dann die teuersten Spiele ohnehin schon. Jetzt kommt noch die Pandemie dazu. Da sagt man, dass da 6 Milliarden noch draufkommen. Also Kostenexplosion haben sie überhaupt nicht im Griff. Ich würde jetzt mal sagen, das Zentrum der Umsetzung dieser Agenda, das wären für mich sowieso die Athleten. Die müssten im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Aufholarbeit und noch ganz, ganz viel zu tun. Also das ist für mich der Mittelpunkt.
Das ist auch ein ganz sensibler Punkt, denn Thomas Bach warnt ja gerade in diesem Kontext vor einem Marktplatz der Demonstrationen. Er habe doch durchaus Bedenken, wenn zu viele Athleten ihre Meinung, vielleicht auch ihre Proteste, wie ja in diesem Jahr gezeigt wurden, bei der Black Lives Matter Bewegung beispielsweise, dann auch bei Olympia Einzug hielten. Das Nationale Olympische Komitee Amerikas ist da weiter als das IOC in Sachen Athletenprotesten. Es gelte, Wettbewerbe, Zeremonien und Podien zu schützen, sagt Bach, aber die USA empfehlen dagegen, zwischen Demonstrationen für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit auf der einen und diskriminierenden Äußerungen wie Hassreden und rassistischer Propaganda auf der anderen Seite zu unterscheiden.
Ich glaube, da hat Thomas Bach, oder sagen wir mal das IOC insgesamt, da haben die zu viel Angst davor, dass die Athleten, ja, die unterschätzen sie da, würde ich sagen. Weil ich glaube, dass die Athleten schon wissen, wo was angebracht ist und wo sie was machen können. Also das glaube ich, da unterstellt man den Athleten, dass sie da nicht sensibel genug wären. Also die sind sicher sensibler als mancher Funktionär. Das ist das eine. Das andere ist, ich finde, man kann heute jungen Leuten, die im Alltag ihre Meinung vertreten, da auch, was weiß ich, in Organisationen zugange sind. Und dann kommen sie zu Olympischen Spielen und dann sollen sie vor dem Stadion, vor der Stadiontür ihre Meinung abgeben oder ihre Haltung verleugnen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und da muss das IOC eben dran arbeiten, irgendwelche Wege zu finden, wo sie sich nicht verleugnen müssen, diese Athleten und Athletinnen, sondern wo sie ihre Meinung auch kundtun können. Und ich glaube, sonst sind die aus der Zeit gefallen. Also ich finde, man kann hier nicht mehr jemanden Mund verbieten bei irgendwelchen Themen. Und da muss das IOC auch selber mutiger werden. Also ich meine, wenn ich in China Olympische Spiele veranstalte, also da kann man ja Parallelen zur Politik ziehen. Wenn man über Menschenrechte da nicht reden darf oder wenn man da nicht in irgendeiner Weise zeigen kann, dass ich mit dieser Politik nicht einverstanden bin, das kann es eigentlich nicht sein.
Also komme ich nochmal zum Anfang meiner Frage zurück in unserem Gespräch, zum Auftakt. Ist der Präsident noch zeitgemäß?
Was heißt zeitgemäß? Ich glaube einfach, dass das IOC und sein Präsident, dass sie auch mehr Mut zeigen müssen. Also ich meine, wenn ich mich mit Herrn Putin ablichten lasse, wenn ich Politik, ich denke jetzt nur an diese Doping-Geschichte mit den Russen, Sochi, wie er sich da gewunden hat, um da nicht mit diesem Diktator da in irgendeiner Weise in Konflikt zu geraten. Also die Verantwortung damals in dieser Doping-Entscheidung auf die internationalen Verbände abgeschoben hat. Ich finde, das geht nicht. Also wenn man politisch agieren will als Organisation, dann muss man auch Farbe bekennen. Da muss man auch Haltung zeigen. Und wenn es halt einem irgendwie nicht passt, dann geht's halt nicht. Also Thomas Bach ist ja immer jemand, ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber dieses Herumlavieren und immer gucken, dass man am besten irgendwie durchkommt, ich glaube, das geht heute nicht mehr in so einer Organisation.
Wie geschlossen stehen denn die Nationen noch hinter ihrem Präsidenten oder gibt es vielleicht erkennbar ein Umdenken?
Als er verkündet hat, dass er wieder kandidieren wird, wenn ich da an die Stimmen denke und diese Klaköre, die da waren und die ihn da hochgejubelt haben. Ich finde, das ist auch eine Geschichte, wo man drüber nachdenken muss, wie sich diese Vollversammlung des IOC zusammensetzt. Also ich glaube, es müssen da Leute rein, die auch eine gewisse Unabhängigkeit haben, die dann nicht ihre eigenen Vorteile sehen und die dann dem Präsidenten auch mal sagen, mein Lieber, so geht's nicht. Oder der Präsident eben ihnen sagen kann, Leute, so können wir das nicht machen. Dass da eine Kommunikation stattfindet, ein Austausch, der im Interesse dieser Spiele, der Werte der Spiele und vor allen Dingen der Athleten und Athletinnen ist. Und ich glaube, das findet das findet momentan gar nicht statt.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, nach der Verschiebung von Tokio 2020 ist der Druck ja auf das IOC immens gewachsen. Mehrkosten in Milliardenhöhe sind schon jetzt absehbar. Die Corona-Krise und die Folgen stehen im Raum und die Impffrage natürlich auch für Sportler und Zuschauer. Ist das alles egal, wenn Bach erst einmal im Frühjahr gewählt ist?
Nee, ich glaube, das ist nicht egal. Ich glaube, er muss da einen Weg finden. Also wenn die Spiele jetzt tatsächlich stattfinden sollten, dann muss man zum Beispiel diese Impffrage geklärt haben. Es gibt ja Länder, die zum Beispiel nicht an Impfstoffe kommen. Die nächste Frage ist, Athleten und Athletinnen, können die zwangsgeimpft werden? Wie gehe ich mit Tests um? Die Publikumsfrage ist nicht geklärt. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Fragen, die sicher im Background jetzt schon alle irgendwie wälzen. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt von jetzt auf gleich sagen kann, also ich impfe jetzt die und dann gibt es Athleten, die sagen nee. Und es gibt Länder, die sagen, wir können gar nicht antreten, weil wir keinen Impfstoff haben. Die Zwangsimpfung, wie gesagt, ist ein Thema. Und ich glaube auch, man müsste auch gesellschaftlich diskutieren, ob die Sportler und Sportlerinnen dann wieder eine Extrawurst gebraten kriegen.
Wie stehen Sie denn zu der Frage nach Corona-Impfstoffen bevorzugt für Olympia-Athletinnen und Athleten?
Also ich würde sagen, wenn die anderen Gruppierungen, die es nötiger haben oder die vom Ethikrat vorgeschlagen wurden, als Erste da ranzukommen, wenn der Impfstoff für die vorhanden ist und wenn die geimpft sind, dann kann man meinetwegen sagen, ja okay, man kann die impfen. Aber ich finde nicht, dass es geht, dass die bevorzugt behandelt werden. Es müssen alle relevanten Gruppen geimpft sein, die geimpft werden müssen, die geschützt werden müssen. Und dann kann man drüber nachdenken, okay, die Olympioniken können dann auch geimpft werden.
Zu Beginn seiner Amtszeit vor 8 Jahren hat Thomas Bach 2 Wege in die Zukunft aufgeführt. Change or be changed, hieß es seinerzeit. Was denken Sie, Frau Schreiber-Rietig, welcher Weg wird es sein für Thomas Bach?
Also ich glaube, Thomas Bach, bei aller Kritik, die man an ihm hat, er hat schon erkannt, dass was getan werden muss. Deshalb hat er ja auch diese Agenda angeleitet. Er hat sich das vielleicht alles ein bisschen anders vorgestellt, dass es anders läuft. Zum Beispiel, dass es schneller geht. Aber da muss er ja auch seine Mitglieder überzeugen, die zum Großteil vermutlich seinen Weg mitgehen, weil sie abnicken. Ich weiß nicht, ob die sich auch in vielen Dingen bewusst sind, über das sie entscheiden, was sie entscheiden. Das ist das eine. Ich glaube auch, dass Thomas Bach weiß, wenn jetzt nichts passiert, was schnell umgesetzt wird. Zum Beispiel diese Bewerberstätte. Also jetzt gibt es ja mittlerweile einige Bewerber, die wieder kommen und sagen, wir möchten gern Olympia machen. Es gibt ja vermehrt nicht nur in Diktaturen, aber ich glaube einfach, die müssen sich überlegen, dass sie aus der Zeit gefallen sind mit vielem. Und wenn sie das nicht ändern, dann glaube ich, dann werden sie geändert. Also sie haben es noch in der Hand, selbst die Änderungen herbeizuführen. Aber ich glaube, da müssen sie jetzt schon ein bisschen auf Zack sein, um das auf die Reihe zu kriegen.
Soweit die Einschätzungen von Bianca Schreiber-Rietig. Den sportpolitischen Einschätzungen der Bloggerin können Sie auch im Internet folgen auf www.sportspitze.de. Seit nunmehr einem halben Jahr melden sich Turnerinnen unter dem Hashtag Gymnast Alliance in den sozialen Medien zu Wort und schildern diverse schlimme Erlebnisse. Zuletzt meldeten sich auch Spitzenturnerinnen in Deutschland. Sie berichteten darüber, erniedrigt und beschimpft worden zu sein, über Leistungsdruck und Schmerzen. Die steigende Zahl der Fälle, in denen Turnerinnen von einer Kultur der Angst und des Missbrauchs berichten, ist bedenklich. Was tun also, um das endgültig zu ändern? Vor dieser Frage steht die Turnwelt und ein Vorschlag lautet, das Startalter bei Wettkämpfen zu erhöhen. Jennifer Stange berichtet.
Unfortunately, certain types of behavior have become a bit normalized in gymnastics. Unacceptable behavior, and it's not just Britain, it's across the world.
Verhaltensweisen, die anderswo ganz klar als missbräuchlich identifiziert werden, seien in der Turnwelt völlig normal, sagt Jennifer Pinches gegenüber der BBC. Die britische Olympiaturnerin ist die Initiatorin von Gymnast Alliance.
The Gymnast Alliance is a support network coming together to take a stand against any form of abuse in gymnastics.
Seit einem halben Jahr melden sich immer mehr Turnerinnen rund um den Globus unter dem Hashtag Gymnast Alliance und erzählen Geschichten, die sie in ihrer Kindheit und Jugend als Turnerinnen erlebt haben. Von Psychoterror bis zu physischer Gewalt ist alles dabei. Etwa zeitgleich erscheint auf Netflix Athlete A. Der Film dokumentiert den Missbrauchsskandal im US-amerikanischen Turnsport um den Sportarzt Larry Nassar, der über Jahrzehnte Sportlerinnen sexuell missbrauchte.
I was like, does he do this to you? She said, yeah, like he does it to me too.
Und im November melden sich Spitzenturnerinnen aus Deutschland gegenüber dem Magazin Der Spiegel zu Wort. Darunter Olympiasiegerin Pauline Schäfer und ihre Schwester Helene. Besonders schlimm wurde es, erzählt Pauline, als sie anfing, eine eigene Meinung zu entwickeln und nicht länger, Zitat, der kleine Turnroboter sein wollte.
Es wurde halt immer so massiv Druck ausgeübt, dass wir einfach immer funktionieren mussten.
Helene Schäfer, 17 Jahre alt, hat ihre Karriere mittlerweile beendet. Jahrelang habe sie unter großen Schmerzen trainiert und an Wettkämpfen teilnehmen müssen. Wie ihre Schwester Pauline, Weltmeisterin am Balken 2017, hat sie lange in Chemnitz, am dortigen Olympiastützpunkt, gelebt, unter dauerhaften, massiven psychischen Druck.
Also ich weiß noch ganz genau, dass ich, bevor ich zum Training gegangen bin, auch schon ganz viel Angst vor dem Training hatte.
Etliche Turnerinnen, die sich in diesen Tagen zu Wort melden, berichten, lange gar nicht verstanden zu haben, was ihnen passierte. So wie die Schweizerin Ariella Kaslin, die 2015 ein Buch darüber schreibt, wie sie als Kind und junges Mädchen von ihrem Trainer terrorisiert wurde. Die ehemalige Kunstturnerin gegenüber dem Schweizer Fernsehen.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass es eine Kindersportart ist und dass Kindersportarten ganz anfällig sind für so Missbrauch.
Also Turnerinnen fangen spätestens im Grundschulalter an zu trainieren. Als Teenagerinnen turnen sie Spitzenniveau und dann ist ihre Karriere auch bald schon wieder vorbei. Die Soziologin Nathalie Barker-Ruchti forscht international seit langem im Bereich Kunstturnen und bestätigt:
To me an important point is this deep-seated ideology.
Für mich ist ein wichtiger Punkt die tief sitzende Ideologie, dass Kunstturnen von Frauen ein Kindersport ist.
To me that's not a given.
Das war nicht immer so. Der anhaltende Abwärtstrend, was das Alter angehe, habe erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eingesetzt. Statt Kinder und Teenager turnten damals ausschließlich erwachsene Frauen. Die gäbe es bis heute und die Forschung zeige, dass sie weniger vulnerabel seien als junge Mädchen vor der Pubertät und weniger anfällig für Missbrauch. Zuletzt hat Barker Ruch die ältere Turnerinnen interviewt.
They were able to take ownership of their careers. So there was less authoritative coaching.
Sie konnten selbst Verantwortung für ihre Karriere übernehmen. Sie hatten mehr Kontrolle, es gab weniger Missbrauch und autoritäres Training. Und diese Ergebnisse waren wirklich ermutigend, denn dies war das erste Mal, dass Untersuchungen dokumentierten, dass Gymnastik anders gemacht werden kann, dass es erwachsene Körper mit erwachsenen Köpfen und Erwachsenenleben geben kann.
Die Soziologin ist deshalb für eine Anhebung des Startalters bei Wettkämpfen zur Vermeidung von Missbrauchsfällen. In den Niederlanden, wo sich die Affäre um Missbrauch mittlerweile auf 25 Trainerinnen und Trainer ausgeweitet hat, soll schon ab kommendem Jahr das Startalter für Seniorinnen auf 18 Jahre angehoben werden. Die skandinavischen, der irische und der isländische Turnverband fordern den Internationalen Turnerbund mit Sitz in Lausanne auf, die Anhebung des Startalters langfristig zu planen. Auf 16 bei den Juniorinnen und 18 bei den Seniorinnen. Dies sei nicht der richtige Weg, hatte Alfons Hölzel, Präsident des Deutschen Turnerbundes, laut Frankfurter Allgemeinen Zeitung, noch im Juli gesagt. Heute sieht er das anders.
Nein, ich bin absolut für die Anhebung dieses Startalters, aber ich sage, es muss mit den Inhalten konform gehen. Wenn die Akrobatik das Maß aller Dinge ist und der Ausdruck, auch die choreografischen Bestandteile weniger bewertet werden, dann führt es zwangsläufig dazu, dass jüngere Turnerinnen höhere Chancen haben als erwachsene Frauen. Und dieser Trend, dass der zu brechen ist, das haben wir in den letzten Jahren gerade mit unseren deutschen Spitzenturnerinnen gezeigt.
In der Tat sind die Top-Turnerinnen aus Deutschland derzeit älter als 20. Allerdings sieht auch der Rahmentrainingsplan des DTB Trainingszeiten von bis zu 23 Stunden pro Woche für 11- und 12-Jährige vor. Um Missbrauch von Sportlerinnen und Sportlern zu vermeiden, hat der DTB bereits im vergangenen Jahr eine Ombudsstelle eingerichtet und den Schutz vor jeglicher Gewalt in seiner Satzung verankert.
Aber es ist natürlich ganz konkret die Frage, wie schaffen wir es, unsere Vorstellungen von einem menschenwürdigen Training überall in Deutschland umzusetzen.
Eine Aufgabe, die der DTB nun verstärkt angehen will, sagt Präsident Alfons Hölzel. Gleichzeitig wolle man sich auf internationaler Ebene für Veränderungen nicht nur bei Altersgrenzen, sondern auch im Bewertungssystem einsetzen.
Vor 30 Jahren ist zusammen mit dem Ende der DDR auch die DHFK, die Deutsche Hochschule für Körperkultur in Leipzig, aufgelöst worden. Dazu haben wir ja in den letzten Wochen die ersten Teile einer exklusiven Serie über die DHFK gebracht. Die letzte Folge dazu heute beschäftigt sich zum Abschluss noch mit der Beziehung zwischen der DHFK und der Deutschen Sporthochschule in Köln, der SPOHO. Sie war ja das Pendant zur DHFK im Westen. Sabine Lerche berichtet.
Nur ein Hörsaal, enge Zimmer, gerade mal um die 100 Studierende, untergebracht in den alten Bauten des Müngersdorfer Stadions in Köln. Wer heute am Spielort des 1. FC Köln vorbeikommt, kann sich nur schwer vorstellen, dass in den alten Backsteinbauten vor dem Fußballstadion einmal die Geschichte der Deutschen Sporthochschule Köln, kurz SPOHO, begonnen hat. Gründungsjahr war 1947, 3 Jahre vor der DHFK in Leipzig. Und doch ist die Hochschule in Leipzig gebäudetechnisch deutlich besser ausgestattet gewesen als die Kölner Sporthochschule. Das hat in Köln für Kritik gesorgt, bei der Hochschulleitung und in der Presse, so der Kölner Sporthistoriker Ansgar Molzberger.
Dass man nämlich sagt, das ist ja eigentlich eine Schande, dass hier so tolle Arbeit gemacht wird unter so schlechten Bedingungen, infrastrukturell gesehen. Und da wurde dann sehr wohl gesagt, guck doch mal in den Osten, was in der DDR da für eine schicke Hochschule gebaut wurde und ihr in Anführungszeichen Haustier in den Katakomben des Stadions.
1954 hat Bärbel Schöttler an der Sporthochschule in Köln studiert. Sie glaubt, dass sich die Studierenden an der SPOHO in Köln damals keine Gedanken über die DHFK gemacht haben. Im Gegensatz zu ihr, sie hat die Bücher der DHFK zur Weiterbildung genutzt.
Wir hatten zum Beispiel zu der Zeit noch keine Trainingslehre. Aber ich habe Verwandte in der damaligen DDR gehabt. Ein weitläufiger Verwandter studierte in Leipzig zum Beispiel Sport. Und von dem habe ich Bücher geschickt bekommen, meine Bewegungslehre oder so.
Auch auf der Ebene der Wissenschaft habe es zwischen der SPOHO und der DHFK keine Zusammenarbeit gegeben, erinnert sich Wilde Hollmann, Sportmediziner und ehemaliger Rektor der Kölner SPOHO.
Wir hatten ja eine Fülle von internationalen Wissenschaftskongressen, wo man automatisch von Ost und West zusammentraf. Nur die meisten West- wie auch die meisten Ostleute hielten sich völlig getrennt. Man mied sich gegenseitig. Wissen, dass da etwas existiert, ja. Inhaltliche oder gar persönliche Verbindungen, nein.
Bärbel Schöttler hat als Studentin und auch später als Dozentin an der SPOHO Bekannte in der DDR und an der DHFK gehabt. Als sie in den 50er Jahren als studentische Hilfskraft Fotos der neu gebauten DHFK in Leipzig ausgeschnitten und beschriftet hat, ist in ihr die Idee entstanden, eine Studienfahrt nach Leipzig zu organisieren.
Ich habe dann einen Termin gesetzt, habe das beschrieben, was wir vorhatten, und der Hörsaal war brechend voll. Es wollten so viele mitfahren. Und dann stand ein junger Mann auf, der sagte, ich komme gerade nach 5 Jahren Knast aus Bautzen. Ihr wollt jetzt, wo noch Professoren und Kommilitonen im Gefängnis sitzen, da wollt ihr eine Luxusfahrt nach Leipzig machen. Das Ergebnis war, wir sind von der Fahrt zurückgetreten.
Ob es überhaupt möglich gewesen wäre, nach Leipzig zu fahren, weiß Schöttler nicht. Denn auch an der DHFK habe es eine klare Meinung über die SPOHO gegeben, erinnert sich der ehemalige SPOHO-Rektor Wilde Hollmann.
Die Politik war ja maßgebend und die Politik schrieb alles vor. Das war Feuer und Wasser. Die Deutsche Hochschule Körperkultur in Leipzig, die brachte in Einführungssemestern, dass also diejenige Institution, mit der man keinerlei Berührung wünschte, die Deutsche Sporthochschule Köln wäre. Das wäre ein rein kapitalistisches, antisozialistisches Unternehmen, was nicht in ihr Weltbild passen würde.
Den Grund für die gegenseitige Ignoranz und gar Abneigung sieht Sporthistoriker Ansgar Molzberger in der allgemeinen politischen Situation. Der Kalte Krieg, ein ständiges Ost gegen West, auch im geteilten Deutschland.
Jetzt ist die spezifisch deutsche Lage ja zunächst mal so, dass mit Gründung der Bundesrepublik der westliche Staat die DDR nicht anerkennt offiziell. Dementsprechend ist natürlich das auch auf Hochschulen zu übertragen, dass das erstmal sozusagen beäugt wird. Und erst in den 70er Jahren, als sich die deutsch-deutsche Politik dann insofern entspannt, dass man diesen Fakt, es gibt die DDR, auch staatsrechtlich akzeptiert, dann beginnt auch stärker ein wirklicher Austausch, dass man sich auch gegenseitig besucht, dass dann DRFK-Vertreter hier hinkommen, sich neu gebaute Hallen anschauen.
Ab 1963 hat die SPOHO angefangen zu wachsen, in jedem Sinne. Neuer Campus, Universitätsstatus, Hallen, Institute. Die Olympischen Spiele 1972 in München haben für Rückenwind gesorgt, vor allem bei der Orientierung Richtung Leistungssport. Informationen aus dem Osten habe man gerne genutzt, erzählt Wilde Hollmann.
Es war interessant zu erleben, welche Kontakte die hatten, welche Publikationen die schrieben, aber deren Existenz hat in keiner Weise das Niveau oder die Beziehungen zur Sporthochschule Köln beeinflusst. 0,0.
Beschreibt der frühere Rektor der SPOHO das jahrelange Konkurrenzdenken zwischen den beiden Hochschulen. Da liegt die Vermutung nahe, dass diese Rivalität auch bei der Auflösung der DHFK 1990 eine Rolle gespielt haben könnte. Zumindest in Leipzig hat man das vermutet, weiß Bärbel Schöttler von ihren Bekannten an der DHFK.
Die werfen unserem damaligen Rektor, Professor Meester, vor, dass er nicht alles getan hat, um Leipzig zu erhalten. Und dann kann ich nur sagen, da geht es nicht um Qualität, wer ist jetzt besser, sondern ich glaube, dass jeder tut dann für sein Umfeld das Beste. So sehe ich die Rolle von Meester.
Wilde Hollmann ist aber der Meinung, dass die Entscheidung damals nur von Seiten der Politik getroffen worden ist. Die Begründung für die Auflösung sei gewesen,
dass man zwei große sportwissenschaftliche Vereinigungen mit vollen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht halten könnte. Und infolgedessen war es naheliegend, Köln blieb und Leipzig verschwand. Das hatte primär finanzielle Gründe, aber auch sekundär personelle. Denn diejenigen, die nennenswerte Positionen in der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig hatten, waren natürlich stark im kommunistischen Kader verschmiedet. Und das war natürlich nichts für die Bundesrepublik besonders Empfehlenswertes.
Laut Hollmann habe es auch einfach keine Kapazitäten an der SPOHO gegeben, um Dozierende aus Leipzig zu übernehmen. Bärbel Schöttler, damals Dozentin an der SPOHO, hätte das aber sinnvoll gefunden.
Damals ist kein Kollege aus Leipzig an unsere Hochschule gekommen. Das wäre eine sinnvolle Sache, meiner Ansicht gewesen. Weil DHFK zu der Zeit auch manche Gebiete, also Bewegungslehre oder so etwas, hätte ein Vorteil für die Hochschule sein können.
Nach der Auflösung der DHFK ist das Sportstudium in die Sportwissenschaftliche Fakultät der Universität in Leipzig eingegliedert worden. Die SPOHO in Köln hingegen ist seit damals die einzige Sporthochschule in Deutschland geblieben und stets weiter gewachsen.
Soweit der Beitrag von Sabine Lerche. Um die Popularität des Footballs hierzulande in Deutschland noch weiter zu steigern, setzt die US-Liga NFL auf eine neue Kommunikationsstrategie. Sie bindet gezielt Internetstars verschiedener Bereiche ein. Schauspieler und Popstars beispielsweise, aber auch Influencer, die in den sozialen Medien bekannt und aktiv sind. Insgesamt sind rund 30 Influencer an einer neuen Kampagne beteiligt. Beide Seiten profitieren davon, wenn Fans und Follower zusammenwachsen und auf exklusive Treffen mit Profispielern, Hintergrundgeschichten und Tickets zu den Spielen der NFL-Teams in den USA setzen. Heinz-Peter Kreuzer informiert.
Die Kamera erwischte George Kittle beim Trainingscamp im Sommer, als der Footballstar der San Francisco 49ers seine Version eines Songs von Avril Lavigne intonierte. Nachdem Lavigne das Video geteilt hatte, meldeten sich die 49ers, boten ihr ein personalisiertes Trikot an und fragten, ob der kanadische Popstar ein augenzwinkerndes Video aufnehmen würde, das sich auf Kittles Vorliebe für kanadische Akzente bezieht.
Oh, hey there, George. It's your friend Avril Lavigne from Canada, eh? I'm just gonna grab a pop and sit down on the Chesterfield now. You guys have a good day, eh?
Kittles Gesang mit der eingeblendeten Videobotschaft wurde auf den Instagram-Seiten von San Francisco und der NFL fast 1,5 Millionen Mal angesehen. Levine bewarb es bei ihren 8,2 Millionen Instagram-Followern. Ein sensationeller Marketingerfolg, nur für den Preis eines Trikots plus Versandkosten. Das ist ein Beispiel für die Strategie der National Football League, mit Stars und Influencern über Instagram die Beliebtheit bei der Generation Z weiter zu steigern. In den USA arbeitet die NFL mit 1200 Influencern zusammen, die für ihre NFL-bezogenen Posts nicht bezahlt werden. Das Letzte, was man wolle, sei, jemanden dafür zu bezahlen, einen Club oder die Liga zu repräsentieren, wird Ian Trombetta von der NFL in US-Medien zitiert. Nach einem ähnlichen Prinzip verfährt die NFL auch in Deutschland. Benjamin von Martens von der Agentur Martens Garten betreut das Projekt.
Aber wir versuchen schon, mit denen zusammenzuarbeiten, wo es in irgendeiner Weise Sinn macht und wo es nicht in irgendeiner Weise konstruiert wird, bloß weil die sagen, ach, da hätten wir Bock, mal nach London zu fliegen oder ähnliches.
Deswegen setzt sich die Agentur intensiv mit den Vorlieben der Influencer auseinander.
Wir versuchen zu identifizieren, wer könnte zu dem Sport passen. Da gibt es verschiedene Bereiche, die man da sich angucken kann. Das ist einmal der Lifestyle-Bereich. Dann gibt es im Bereich Sport, also im Fitnessbereich, da findet man dann relativ viele Verbindungen.
Einige der Internetstars, wie beispielsweise die TikToker Dalia Mia und Chaney Dakota, hatten bisher wenig Kontakt zum American Football. Andere, wie der Schauspieler Matthias Schweighöfer, sind schon lange Fan. Auch der Revolverheld-Sänger Johannes Strate. Er sagte im Videopodcast NFL Boulevard:
Ich bin seit 10, 15 Jahren zumindest NFL interessiert, habe viele Freunde in den USA einfach, war häufig da und bin deswegen so zum Football gekommen.
Die Einladungsreisen zu den Events sind dann der absolute Höhepunkt. Vor dem Pro Bowl, dem All-Star-Game der NFL, konnten sie auch beim Training mit den Spielern reden und Fotos schießen. Instagrammer Dee Jackson war hörbar beeindruckt.
Also man sieht, gerade wo wir jetzt auch bei den Spielen waren und die Möglichkeit hatten, mit den Spielern direkt in Kontakt zu treten, ne, dann gibt es dann welche, die sind, keine Ahnung, 2,10 Meter groß und 200 Kilo schwer und sind halt Profi-Footballer. Und dann gibt es welche, die sind 1,70 Meter und sehen gar nicht aus wie ein Profi.
Der Schauspieler und Internetstar Philipp Stehler durfte sich wenige Minuten wie sein Lieblingsspieler Christian McCaffrey fühlen. Der war ursprünglich für das Auswahlspiel nominiert worden, musste aber in letzter Minute absagen, was viele Fans aber nicht mitbekommen hatten. Als der Influencer dann im Trainingslager vor dem Pro Bowl mit einem McCaffrey-Trikot zwischen den Spielern herumlief, gab es die Verwechslung.
Ich muss dazu sagen, ich habe ungefähr die Größe von Christian McCaffrey und hatte auch mal die Statur von ihm. Und jetzt ist es so gewesen, dass ich über das Spielfeld gelaufen bin und auch einen Fotografen dabei hatte. Wir haben ein cooles Instagram-Bild machen wollen. Also wir waren ungefähr in der Mitte des Spielfeldes und die Tribüne war dementsprechend ein Stück weiter weg. Auf einmal schrie ein Junge: Christian, Christian! Und ich, hey, meint doch nicht mich. Ja, und dann fing der zweite Junge an zu schreien und die haben mich tatsächlich mit Christian McCaffrey verwechselt. Und dann ging das wie ein Dominoeffekt. Die ganze Tribüne hat dann gerufen: Christian McCaffrey! Ja, am Anfang fand ich das unangenehm. Und irgendwann, ja, dann habe ich gewunken und bin dann irgendwann auch schnell abgehauen vom Spielfeld.
Erlebnisse wie diese werden gepostet in den sozialen Medien, wo sich die Influencer mit ihren Followern auch über die aktuellen Ereignisse austauschen. Davon profitieren beide Seiten, betont Philipp Stehler.
Seitdem ich den Football-Content auch bringe, wir mit der NFL oft unterwegs sind, ich dann live von den Spielen halt übertrage, kommentiere, Material hochlade, habe ich eine starke Football-Interaktion.
Viele Influencer haben Football-Fans in ihrer Community entdeckt und auch neue Follower hinzugewonnen.
Fehlen noch Handball-Bundesliga-Ergebnisse. Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt 29:24 in Leipzig. Außerdem gewinnen die Rhein-Neckar-Löwen, die Füchse aus Berlin und die HSG Wetzlar. Damit sind wir am Ende dieser letzten Sport am Sonntag-Ausgabe des Jahres 2020. Direkt am 1. Januar melden wir uns aber schon wieder zurück. Starten Sie gesund und munter in das neue Jahr. Unser Sportteam aus Redaktion, Regie und Technik freut sich auf Sie. Danke fürs Zuhören. Bis hierher, sagt Astrid Ravul, und hoffentlich bis bald.